Ja, wir sind heute zu Gast in Hamburg bei Professor Hans-Peter Bull. Ich darf Sie vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und falls ich was falsch sage, mögen Sie mich bitte korrigieren. Sie haben von 56 bis 60 Rechtswissenschaften studiert und zwar in Hamburg, Marburg und an der FU in Berlin. Haben dann promoviert 1963. Sie haben 66 das Assessorexamen erfolgreich bestanden, sind seit 67 Mitglied der SPD, haben dann 72 habilitiert für Staats- und Verwaltungsrecht. Haben dann von 73 bis 78, 83 bis 88 sowie ab 95 die Aufgabe als Professor für öffentliches Recht an der Universität Hamburg. Haben dann von 78 bis 83 den Bundesbeauftragten für den Datenschutz in Bonn gemacht. Von 88 bis 95 waren sie Innenminister des Landes Schleswig-Holstein und von 96 bis 2005 sind sie gewesen Geschäftsführer und der Direktor des Seminars für Verwaltungslehre.
So ist es, ja.
Vielen Dank, dass wir heute mit Ihnen reden dürfen. Wie sind Sie zum Datenschutz gekommen?
Tja, ich habe mich immer für das Verhältnis von Recht und Technik interessiert, habe sehr früh nachgedacht, wie man neue technische Phänomene rechtlich einhegen, überhaupt erfassen, vielleicht beschränken, vielleicht nutzen kann. Habe promoviert über das Thema Verwaltung durch Maschinen. Das war damals vor dem Hintergrund der These eines älteren Kollegen. Der hat gesagt, man könne das, was die Verwaltung mit Hilfe von Maschinen macht, also damals Lochkartenmaschinen, die Automation war erst im Anfang, das könne man nicht beurteilen nach den Kategorien rechtmäßig oder rechtswidrig, sondern nur richtig oder falsch. Also schon eine sehr grundsätzliche Kontroverse über das Verhältnis von Recht und Technik in der ersten Phase meiner Beschäftigung damit. Ich habe dann in knappen Worten nachgewiesen, dass diese These von Karl Zeidler, so hieß das, war ein Bruder des späteren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Wolfgang Zeidler, falsch ist. Das wurde auch allgemein anerkannt. Luhmann hat damals eine Rezension geschrieben, dass also die Arbeit eben eindeutig belegt. So ist es. Man kann dieses Thema nicht weiter verfolgen, so wie Zeidler es getan hat. Und ich habe bei der Gelegenheit natürlich dann Kontakte in den Bereich der Datenverarbeitung hineingeknüpft, etwa an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, wie die damals noch hieß. Die hat die Arbeit in zweiter Auflage publiziert und ja, da ergab sich dann das eine oder andere an zusätzlichen Kontakten, etwa mit der Kommission des Deutschen Juristentages, die sich mit diesem Problem der beginnenden Rechts- und Verwaltungsinformatik befasst hat. Da lernte ich die ersten der Pioniere der Rechtsinformatik kennen.
Wer war das?
Na, das war zum Beispiel Semitis, das war aber auch jemand wie Reinmar Schmidt, der Versicherungsrechtler der Hamburger Universität, der sich dort sehr engagiert hatte, oder Bernd Bühnemann in der Frühzeit der Rechtsinformatik, ein Mensch, der eben dazu Beiträge geliefert hat, und einige andere, Ruprecht Kammler kam dann dazu, und ja, eine Liste von Leuten, die eben schon sich um das Neue besonders kümmern wollten und Leitlinien oder Grundsätze entwickeln wollten für die rechtliche Beschäftigung mit diesem Thema.
War das so, dass man Technik auf der einen Seite, Recht auf der anderen Seite und wie man das ineinander transformieren kann, war das so die Fragestellung oder ist das schon zu modern gefragt oder
falsch gefragt? Das ist ein bisschen zu abstrakt gefragt, denn es gab natürlich Entwicklungen, wie die ersten Installationen von Großrechnern, wie die massenweise Einführung von Maschinen in die Verwaltung oder das Sammeln von Daten für statistische Zwecke mithilfe modernerer Technik. Es gab in den USA die ersten Überlegungen zu einem nationalen Datenbank.
Wo sind wir zeitlich?
System. Das war so Mitte der 60er Jahre. Da fing das an, die Diskussion. Da kamen aus Amerika rüber die Schriften von Westin und Packard und anderen, die uns da angeregt haben, mit den Dingen uns näher zu beschäftigen. Und der Juristentag, der immer Empfehlungen ausspricht, wie der Gesetzgeber etwa umgehen soll mit solchen Dingen, der hatte eben so eine Kommission eingesetzt und die hat sich damit intensiv befasst.
Was war die Kernidee des Verhältnisses zwischen Maschinen und, sagen wir, Rechtsmäßigkeit des Verwaltungshandels? Eine Variante könnte sein, dass die Herausforderung ist, wie man rechtliche Regelungen in logische Regeln, in maschinelle Anweisung übersetzt, wie man sich die jeweiligen Transformationen vorstellen kann. Hat diese Idee Sie getrieben?
Nein, das war nicht mein Bier. Ich habe mich für diese logischen Fragen nicht so interessiert, weil ich von Anfang an auch aus dem familiären Hintergrund, mein Vater war Richter, gewusst habe, dass Recht sich nicht in mathematische Formeln auflösen lässt. Also bei allem Respekt für Herrn Klug und Herrn Fiedler und ähnliche Kollegen, die sich damit intensiv befasst haben, ich war daran nicht sonderlich interessiert, gebe ich einfach zu.
Das ist nicht zuzugeben, sondern interessant ist, halten Sie das auch für möglich oder ist das ein Weg, den man braucht, den braucht man nicht mal auszuprobieren? Das geht einfach nicht.
Also wir haben ja inzwischen eine Entwicklung erlebt, dass durch Juris und andere Rechtsinformationssysteme alle Länder haben, die nun die der Rechtsstoff von Bund und Ländern zur Verfügung steht. Dass man weiß, was gilt als Gesetz und welche Rechtsverordnungen gelten. Und vielfach dann auch noch die Verwaltungsvorschriften. Und dazu kommen die großen Rechtsdatenbanken, die also von Beck und Lexios und Legios und wie sie alle heißen. Lexis, die Namen brauchen ja nicht genannt zu werden. Die großen Datenbanken, die also den sonstigen Rechtsstoff, die Rechtsprechung, die Literatur erschließen. Da brauche ich nicht zusätzlich irgendwelche Aufschlüsselung dieses Stoffes, sondern ich habe so viel Material, mit dem ich arbeiten kann juristisch, dass anderes eben nicht mehr erforderlich ist. Der Erkenntnisgewinn, den erkenne ich nicht so bei einer weiter abstrahierten Theorie des Rechts.
Was waren dann so die Herausforderungen nachher? Sie waren ja dann ab 78 Beauftragter, Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Haben ja jetzt erzählt, dass Sie eigentlich schon seit der Promotion, seit 63, mit den Maschinen und dem Datenschutz sich beschäftigt haben. Ich vermute mal, dass man in der Zeit bei weitem noch nicht absehen konnte, was vielleicht da mal auch an juristischen, aber auch tatsächlichen Herausforderungen in diesem Bereich kommen werden. So diese Zwischenzeit davor.
Ja, es geschah schon einiges. Es gab eine Diskussion darüber. Ich selbst habe im Jahr 1975 in der Zeitschrift für Rechtspolitik einen Artikel veröffentlicht, der sich befasste mit den Entscheidungsfragen in Sachen Datenschutz. Also da habe ich über die Probleme der Sicherheitsbehörden und ihre Datensammlung geschrieben und über die Verwendung von Datensammlungen in der Wirtschaft genauso. Also im Grunde die Themen, die uns heute noch beschäftigen, sind auch damals schon erörtert worden. Es gab nur eben noch keine Vorschläge zur gesetzlichen Lösung. Oder es gab ja das Hessische Datenschutzgesetz ab 1970, das ja keine materiellen Vorschriften enthielt, sondern eben einen Auftrag an den Hessischen Datenschutzbeauftragten, nun sich zu kümmern um eine sinnvolle Lösung. So kann man das vielleicht umschreiben, eine sehr allgemeiner Auftrag, aus dem dann Herr Birkelbach und Herr Semites viel gemacht haben. Und zum Datenschutz bin ich dann gekommen, obwohl ich nicht zu der engeren Szene gehörte, die damals sich schon intensiv um den Datenschutz gekümmert hatte. Ich war in den Jahren 73 folgende stark beschäftigt mit dem Aufbau eines neuen juristischen Studienganges. Der einstufigen Juristenausbildung hier in Hamburg war einer der Gründungsprofessoren des neuen, dafür gegründeten Fachbereichs. Und wir haben uns intensiv befasst mit dem Verhältnis von Rechts- und Sozialwissenschaften und mit der Entwicklung neuer Curricula. Und nebenbei habe ich dann eben dieses Thema Datenschutz mal in einem Aufsatz, wie gesagt, bearbeitet. Und irgendwann bin ich gefragt worden, ob ich diese Aufgabe in Bonn mir zutrauen würde. Das hatte gewisse Hintergründe, die in der Bonner politischen Szene wurzelten, die ich gar nicht genau kenne im Einzelnen. Irgendwer fragte mal irgendjemand. Und dann haben andere Kandidaten abgesagt, weil sie meinten, es sei nicht gut genug ausgestattet, diese Dienststelle. Oder
wie war sie ausgestattet?
Sie war anfangs schwach ausgestattet. Wir haben natürlich dann sofort, als es losging, einen Plan aufgestellt, wie die Stellen ausgeweitet werden müssten. Und ich habe sehr bewusst und schrittweise eine ganze Reihe von Leuten um mich versammelt in dieser kleinen Dienststelle.
Nicht nur Juristen, auch Techniker.
Nicht nur Juristen. Unter den Leuten der ersten Stunde war zum Beispiel Bernd Lutherbeck, aber auch Leute aus der Verwaltung selber und ein ausgewiesener Informatiker, Werner Schmidt, der auch lange Jahre dann dort tätig war, und eine Reihe von tüchtigen Leuten des gehobenen Dienstes, die in den Kontrollen später noch tätig waren. Also eine bunte Mischung, sehr genau ausgewählt nach Qualifikation, gerade für diese Aufgabe. Sie wissen vielleicht, dass damals dann es auch Kritik gab an der Besetzung dieser Stelle. Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich mich nicht beworben hatte und dass ich nicht also drängte in diese Aufgabe, sondern dass ich eben gefragt worden bin. Ich hatte meine Vorstellungen dann dem damaligen Bundesinnenminister und seinem parlamentarischen Staatssekretär dargelegt. Das waren Werner Mayhofer und Gerhard Rudolf Baum. Und die haben dann gemeint, dass sie mir das zutrauen sollten. Es gab dann Leserbriefe in Zeitungen, die sagten, Datenschutz ist gar nicht möglich, das kann man gar nicht, oder es sei ein unendlich schwieriger Job, den könne keiner wirklich erfüllen. Man könne ja zum Beispiel, wurde gesagt, Daten gar nicht löschen, sondern sie würden ja nur überschrieben und solche Scherze mehr.
Mit wie vielen Personen haben Sie angefangen beim Bundesbeauftragten für Datenschutz? Wie viele Mitarbeiter haben Sie da?
Ja, zu Anfang waren es drei. Der Herr Schomerus, der Herr Kaulich und eine Sekretärin, Frau Laub. Das wurde in wenigen Wochen, wurde das natürlich aufgestockt. Und es war dann, ich glaube, am Ende des ersten Jahres waren wir so 2 Dutzend oder etwas über 20. Und der Endzustand war dann, glaube ich, 32.
Wie viele Personen würden Sie meinen, würde man für eine solche Behörde wahrscheinlich brauchen? Also ist natürlich, jetzt sind Sie ja nicht mehr, ja, lange schon nicht mehr drin, aber...
In der Anfangsphase war es nicht erforderlich, mehr zu haben, weil es darauf ankam, gute Leute zu bekommen, hochqualifizierte Leute, und weil wir gemeinsam das Feld uns erschließen mussten. Wir hätten gar nicht die Routinen gehabt oder die praktischen Handhaben, um nun etwa flächendeckend in irgendwelchen Stellen gleich anzufangen. Dazu musste man Erfahrung entwickeln, Maßstäbe entwickeln, von Fall zu Fall fortschreiten, auch dann in Interaktion natürlich mit den Behörden, musste auf deren Antworten eingehen und mit der Öffentlichkeit interagieren. Also das darf man sich gar nicht so vorstellen, dass da, wenn nun das vielleicht 50 oder 100 Leute gewesen wären, die von Anfang an erfolgreiche Arbeit hätten leisten können. Die hätten sich sehr viel mit sich selbst beschäftigen müssen erstmal.
Aber am Ende würden Sie sagen, dass das dann erstmal reichte, die 32, oder hätten Sie...
Nein, wir wollten immer mehr haben. Jede Behörde will mehr.
Das ist klar, aber bräuchte man viel mehr, um wirklich auch diese Kontrolltätigkeit, auf die wir...
Wir haben natürlich exemplarisch gearbeitet. Wir haben darauf vertraut, dass Behörden, wenn sie in einem Teil ihrer Tätigkeit überprüft werden, die Erfahrung daraus in anderen Teilen umsetzen. Oder wenn wir die eine Behörde uns vornehmen, dass sich rumspricht, wir haben dazu auch beigetragen durch Berichte und Öffentlichkeitsarbeit, dass die anderen auch sehen, oh, da müssen wir wohl mal aufpassen. Und ich glaube, nur so läuft es in der Praxis wirklich.
Es war ja schon 1972 ein Gutachten erstellt worden von Ihrem Mitarbeiter damals dann ja, Herr Lutherbeck, Steinmüller und Mallmann, wo ja zum ersten Mal dieser Begriff der informationellen Selbstbestimmung auftauchte. Wann haben Sie von diesem Gutachten erfahren oder wann haben Sie diesen Begriff informationelle Selbstbestimmung zum ersten Mal dann in Ihrem beruflichen Leben dann zum ersten Mal wahrgenommen?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe damals viel gelesen. Wahrscheinlich habe ich das auch sehr früh irgendwann gelesen. Ich habe später auch lange vor dem Volkszählungsurteil den Begriff selber benutzt und kommentiert und auch schon etwas kritisch eingegrenzt für meine Zwecke, auch in Veröffentlichungen. Und ich habe neulich mit einem gewissen Amüsement festgestellt, dass Wilhelm Steinmüller beschrieben hat, wie er denn zu dem Begriff in seinem Gutachten gekommen sei, dass er nämlich das so als eine Art Schmankerl am Sonntagnachmittag vor der Ablieferung des Gutachtens noch hineingefügt habe, als eine kleine Akzentuierung und ja, ohne dass das nun aus dem Gutachten als solchem heraus entwickelt worden wäre.
Das kannten Sie das Gutachten? Das ist 72 rausgekommen, es kannten nicht viele 72. Das ist eigentlich in der Versenkung verschwunden. Kannten Sie das?
Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich müsste mal nachlesen, ob ich es irgendwo zitiert habe.
Da aber es spielte dann offenbar nicht so die Rolle.
Nein, das zu Anfang sicherlich nicht.
Gab es in Diskussionen auch mit Ihrem Mitarbeiter Herrn Lutherbeck dann, der nun dieses Gutachten eben mitverfasst hatte? Und Sie sagten ja gerade eben, Sie stehen eben auch eher etwas kritischer gegenüber diesem Begriff. Gab es da entsprechende Diskussionen dann, auch während Ihrer Amtszeit?
Es gab laufend Diskussionen. Es gab eine Diskussion nach der anderen in der Dienststelle des Bundesbeauftragten in Bonn. Das war eine muntere Diskussionsrunde. Nicht nur förmlich, sondern auch in Pausen, in Spaziergängen und so weiter, auf dem Weg zur Kantine, überall und fortwährend wurde diskutiert. Nur müssen Sie sich vorstellen, dass die Diskussion natürlich nicht über literarische Äußerungen oder Gutachten im Allgemeinen geführt wurde, sondern über praktische Konflikte, über Fragen, wie werden wir mit der Geheimniskrämerei der Nachrichtendienste fertig? Wie ist die besondere Situation der Sozialversicherungsträger? Zunächst einfach Durchblickgewinn. Bernd Lutherbeck war zuständig für den Bereich Soziales. Und da hat er erstmal Grundlagenarbeit leisten müssen, klarzustellen, welche Sozialversicherungsträger es denn gab, die zum Bund gehörten, zur Bundesverwaltung, in Abgrenzung zur Landesverwaltung oder zu privaten Stellen. Und allein diese Dinge waren außerordentlich schwierig und oft aufwendig. Und da haben wir, wir haben da Grund in die Sache reingebracht, indem wir die organisatorischen und prozessualen Voraussetzungen von Datenverarbeitung, die tatsächlichen Umstände Stück für Stück erforscht haben. Wir haben ja auch die Kontrollen sehr systematisch organisiert. Beginnend im ersten Amtsjahr wurden Besuche abgestattet den wichtigsten Datenverarbeitern der Bundesverwaltung, also dem Bundeskriminalamt, dem Bundesnachrichtendienst, der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, so hieß sie damals noch. Und wir haben dort dann uns berichten lassen, was die Behörden mit den Daten machten, wie sie damit umgingen, woher sie hatten, wann sie berichtigten oder löschten. Und dann kam ja sehr bald auch das große Thema Terrorismus dazu. Das war ja im Herbst 77, also kurz vor meinem Amtsantritt, durch den Schleiermord und vorangehende Taten sehr aktuell geworden. Und da hatten wir natürlich dann eine ganz lebhafte Diskussion, etwa über die Möglichkeiten der Polizei durch beobachtende Fahndung oder wie immer das man das nannte, durch die Nutzung großer Dateien, nun den Terroristen auf die Spur zu kommen. Es war damals ja schon diese schreckliche Panne passiert. Keine Computerpanne, sondern eine menschliche Versäumnis, dass man zwar einen Hinweis auf das Versteck hatte, in dem Schleyer gefangen gehalten wurde in Erftstadt, diesen Hinweis in einem Fernschreiben aber nicht abgearbeitet hatte.
Wie würden Sie den Einfluss des deutschen Herbstes auf die Entwicklung des Datenschutzes oder des Datenschutzrechts speziell, wie würden Sie den einschätzen?
Ja, der war sehr groß. Der war natürlich ein Themenfänger. Er hat das Thema Datenverarbeitung der Polizei und des Verfassungsschutzes, der da immer sehr eng dabei war, zugespitzt und hat uns zu vielen Kontroversen geführt mit den Kriminalisten und den Verfassungsschützern, aber auch zu großen Einsichten und im Ergebnis dann zu einer Strukturierung der Datenverarbeitung, die schließlich auch von den Sicherheitsbehörden selbst anerkannt wurde als eine Verbesserung ihrer Arbeitsgrundlagen. Denn Datenverarbeitung richtig angewendet bedeutet ja auch Rationalisierung, bedeutet, dass die Aufgabe besser erfüllt werden kann.
Hatte der Aspekt, sagen wir, funktionaler Trennung, war das ein wichtiges Prinzip?
Das war ein großes
Thema. Konnte man das durchsetzen, funktionale Trennung, oder ist das vor allen Dingen eine Idee, die schwierig umzusetzen ist?
Nein, das ist eine Idee, die wir immer verfolgt haben und die auch in großen Teilen durchgeführt worden ist. Sie liegt ja auch der organisatorischen Aufteilung der Befugnisse zugrunde.
Ja.
Der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst haben andere Aufgaben als die Polizei und die Bundespolizei hat andere Aufgaben als die Länderpolizeien.
Aber halten die sich auch dran, wenn es Stress gibt?
Lassen Sie mich das ergänzen. In den Zeiten, in denen die Terrorismusbekämpfung besonders aktuell war, hat man diese Zuständigkeitsgrenzen teilweise über Bord geworfen oder hat sie verwischt und hat gesagt, egal wer es macht, Hauptsache wir fangen diese Verbrecher. Und Verfassungsschutz und Kriminalpolizei, Bundeskriminalamt, haben nebeneinander hergearbeitet vielfach und haben sich dabei auch manchmal gegenseitig Beine gestellt und sind in großer Rivalität vorgegangen. Auch dazu gibt es ein dramatisches Beispiel. Einer der Top-Terroristen war vom Bundesverfassungsschutz schon beobachtet worden. Die waren auf der Spur. Ich glaube, es war Christian Klar und Adelheid Schulz waren das, glaube ich. Die wurden hier in Hamburg beobachtet und das Verfassungsschutzamt in Köln hat das BKA nicht benachrichtigt davon. Die wollten mehr Erkenntnisse gewinnen, wollten sie laufen lassen, unter Beobachtung halten. Dann sind sie ihnen aber entwischt. Und Herold, der Präsident des Bundeskriminalamts, hat getobt darüber, dass man der Polizei keine Nachricht gegeben hat, dass man denen auf der Spur war. Er hätte sie dann wohl entweder besser verfolgt, nicht durch die Lappen gehen lassen, oder festgenommen. Und solche Dinge spielen oft eine große Rolle, Rivalitäten zwischen Behörden, Eifersüchteleien zwischen Behördenchefs oder auch zwischen Mitarbeitern auf der unteren Ebene. Das sind die menschlichen Komponenten, die man immer mitsehen muss, wenn man beurteilen will, wie geht es wirklich zu in der Verwaltung.
Wie frustrierend war es dann, wenn man einmal auf der einen Seite die Bevölkerung hat, die sagt, es bringt eh alles nichts, ihnen bessere Autos höchstens wünscht. Auf der anderen Seite die Behörden sicherlich auch erstmal zumindest vielleicht diesen Rationalisierungsgedanken gar nicht erkennen, frustriert sind, dann auch noch diese Scharmützel dann sozusagen zwischen den Behörden passieren. War da die Gefahr, dass man auch als Bundesbeauftragter für Datenschutz ein wenig aufgerieben wird zwischen diesen ganzen Polen?
Die Gefahr gab es, ja. Das war sogar noch komplizierter, weil der damalige Bundesinnenminister einen Streit mit dem damaligen BKA-Präsidenten ausgetragen hat. Herr Baum hat in seinem Bemühen, den Datenschutz populärer zu machen und besser durchzuführen, eine Kontroverse mit Herold begonnen, die wir beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz mit einigem Missbehagen zur Kenntnis genommen haben. Nicht, weil er uns vielleicht die Schau stehlen wollte, sondern weil wir überzeugt waren, dass man die Dinge nicht so behandeln durfte, wie das zeitweise im Bundesinnenministerium geschah, nämlich mit einem sehr starken Öffentlichkeitsbezug, mit einer öffentlichen Kontroverse mit dem Bundeskriminalamt und mit der letztlich Entmutigung und, wenn man so will, im letzten, zugespitzt gesagt, im Hinauswurf des BKA-Präsidenten. Das war eine sehr fragwürdige Vorgehensweise. Wir haben als Datenschützer damals dann doch einen ganz guten Stand gehabt, weil wir klar Position bezogen haben. Wir haben deutlich gesagt, bestimmte Dinge sind rechtswidrig, die das Bundeskriminalamt macht. Wir haben aber auch gesagt, dies und jenes ist rechtmäßig. Wir haben immer differenziert. Reinhard Riegel, der zuständige Referatsleiter beim Bundesbeauftragten, ein ganz großartiger, leider zu früh verstorbener Beamter, der hat sich da besonders engagiert mit großem juristischem Scharfsinn und großem Einfühlungsvermögen in die Problematik. Und der hat dann diese Dinge in dieser Behörde besonders intensiv verdeutlicht und nach außen auch dann mitgetragen. Und wir haben dabei immer gesehen, was soll nach rechtsstaatlichen Grundsätzen in diesem Bereich geschehen. Und wir haben nicht geguckt, wie steht die Behörde des Bundesbeauftragten da in der öffentlichen Meinung. Das hat bedeutet, dass manche uns eine unklare Politik unterstellt haben. Aber es war eine differenzierte, eine sorgfältig abgewogene Position, die wir immer hatten. Herold hat seinerzeit uns noch einen großen Gefallen getan, das ist jetzt etwas ironisch gesagt. Er hat, das weiß er inzwischen auch längst, zum öffentlichen Renommee des Bundesbeauftragten wesentlich beigetragen, dadurch, dass er gepoltert hat wie ein Wilder. Er hat gesagt, das ist der Todesschuss für die Polizei, das Ende jeglicher polizeilicher Arbeit, wenn uns gesagt wird, dies und das sei rechtswidrig. Wir haben aber eben das durchgehalten. Rechtswidrig heißt nicht schuldhaft, heißt nicht strafbar, sondern das heißt nicht zulässig. Nach Datenschutzrecht muss das geändert werden. Und wir haben es eben nicht politisch eingefärbt und gesagt, das Bundeskriminalamt ist zu mächtig oder will der Bundesregierung nicht gehorchen oder so etwas, sondern wir haben eine rein rechtliche Position vertreten und eine differenzierte.
Würden Sie den Datenschutz links-rechts einordnen können? Oder entzieht er sich nicht auch der Links-Rechts-Einstufung der Datenschutz?
Ja, der entzieht sich in der Tat dieser Einstufung. Nun muss man natürlich sehen, dass auf der linken Seite des politischen Spektrums immer mehr Sympathie für den Datenschutz bestanden hat und dass wir dort eine bessere Presse hatten als bei den Konservativen. Die Konservativen haben geglaubt, dass der Staat zu sehr geschwächt würde bei der Aufgabenerfüllung im Sicherheitsbereich, wenn zu viel Datenschutz herrsche. Die Wirtschaft hat ohnehin immer dasselbe Lied gesungen, Datenschutz ist lästig, ist aufwendig und bringt nichts und wir wollen das nicht. Und deswegen war also die politische Einschätzung doch schließlich so, dass man da Links-Rechts-Unterschiede feststellen konnte. Nur als die große Volkszählungsdiskussion war, da waren plötzlich sehr viele, auch auf konservativer Seite, plötzlich Freunde des Datenschutzes. Und ich entsinne mich mit einem sehr eigenen Gefühl, dass Franz Josef Strauß damals sich auch in die Reihe der Volkszählungsboykotteure einreihen wollte. mit der Behauptung, ja, auch das Handbuch des Bundestages enthält ja viel zu viel Angaben über die einzelnen Abgeordneten.
Man ahnt, was er meint.
Ja, man ahnt, was er meint. Es war sehr durchsichtig. Und es gab ja dann später auch andere Diskussionen, auch mit einem anderen prominenten Politiker einer anderen Partei, darüber, was denn das Handbuch des Bundestages enthalten dürfe. Und da zeigt sich eben genau wieder, dass man unterscheiden muss, dass man eben nicht pauschal sagen darf, jede Datensammlung, jede Veröffentlichung oder Weitergabe ist schon Teufelszeug und ist strafbar oder rechtswidrig. Nein, Öffentlichkeit hat eben auch ihren Wert und Öffentlichkeit von Informationen, Zugang von zu Informationen der Verwaltung ist ja sozusagen die Kehrseite des Datenschutzes. Wir haben auch in dieser Behörde des Bundesbeauftragten für Datenschutz immer gesagt, auch Informationsfreiheit in diesem Sinne, Aktenzugangsrecht für jedermann, ohne dass er erst belegen muss, dass er ein eigenes Interesse hat, ist ein Wert, natürlich unter der Maßgabe, dass die Daten der einzelnen personenbezogenen Daten geschützt werden müssen.
Wie hatten Sie sich damals oder Ihre Behörde zur Volkszählung gehalten?
Wir haben gesagt, wenn bestimmte Sicherungsmaßnahmen eingehalten werden, ist die Volkszählung ohne Nachteil für die Betroffenen. Sie ist korrekt, sie ist rechtmäßig, sie war ja gesetzlich eingerichtet und das Bundesverfassungsgericht hat uns ja im Grunde auch recht gegeben. Es hat nur den Melderegisterabgleich und zwei Übermittlungsermächtigungen, Planung und so weiter für verfassungswidrig erklärt, was überhaupt nicht wahrgenommen wird heute und was auch ein Punkt ist, wo man sich fragen muss, wie lernfähig ist eigentlich die Gesellschaft. 4 Jahre nach 1983 gab es nochmal die Diskussion um die neue Volkszählung. Man mag ja sagen, dass das Fragerecht von Zählern oder die Besuche von Zählern in der privaten Sphäre eine gewisse Belastung darstellen, aber was mit den Daten nachher geschehen sollte und geschehen ist, war absolut harmlos und es war wirklich eine Massenhysterie, die damals ausgebrochen ist. Und wenn das Bundesverfassungsgericht darauf eingegangen ist, dann hat es zwar für den Datenschutz als solchen eine gute Tat getan, hat dieses große verfassungsrechtliche Pathos da in die Diskussion reingebracht und hat die Stellung der Datenschutzbeauftragten gestärkt, hat gesagt, die müssen von Verfassungswegen sein. Das haben natürlich alle mit großer Freude festgestellt. Aber mit der vermeintlichen Gefährlichkeit der Volkszählung selbst hat das überhaupt nichts zu tun gehabt. Allenfalls der Melderegisterabgleich und eben die Besuche der Zähler, das kann man sagen, war nicht ganz schön. Aber es ist schon eine merkwürdige Geschichte, dass an einer so harmlosen Veranstaltung wie der Volkszählung dann sich die Begeisterung der Menschen für die Geheimhaltung ihrer Daten so entzündet hat.
Insbesondere, wenn man es vielleicht auch mit der heutigen Zeit vergleicht, was da an Daten teilweise auch freiwillig rausgegeben werden. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu. War denn diese Haltung zu Daten, Sie sagten ja, dass Sie viel diskutiert haben, auch bei sich in der Behörde, ja, beim Spazierengehen, war das auch einer der Knackpunkte, wo man viel drüber diskutiert hat, oder war das eigentlich allen klar, die Haltung, wie der Bundesbeauftragte sich dazu verhalten muss?
Ja, im Prinzip, im Großen und Ganzen schon. Nur, es gibt ja noch heute genug Fragen, die höchst ungewiss sind, deren Antwort zweifelhaft ist oder ambivalent oder wo man durchaus der ein oder anderen Meinung sein kann. Also es ist ja nicht so, dass Datenschutz eine inzwischen in den Köpfen überall verankerte Sache ist, ein Wertesystem, das man nur abrufen muss, um zu sagen, dies ist falsch, jenes ist richtig, sondern was haben wir für abwegige Vorstellungen gehört, wenn also eine irgendwie Post falsch zugestellt wurde oder ein Rentenbescheid falsch errechnet wurde. Alles waren plötzlich Datenschutzfragen oder die bekannten Scheinprobleme, dass die Lehrer in den Schulen sich nicht trauten, Listen der Eltern mit ihren Adressen zusammenzustellen, wenn man nur sie zu fragen brauchte, ob sie denn einverstanden seien, meinten sie, nein, das sei von Gesetzes wegen verboten. Oder diese unendlich lächerlichen Kontroversen um die Geburtstagsbesuche von Kommunalpolitikern bei 90-Jährigen oder 100-Jährigen oder so etwas. Solche Dinge haben immer eine gewisse Rolle gespielt und sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir im Grunde nicht genau wissen, worum es geht. Also meine Vorstellung, um die mal einfach vorwegzustellen, ist, dass Datenschutz den fairen, den angemessenen, den rechtlich gerechten Umgang mit personenbezogenen Daten regeln will und dass dies eine Funktion ist, die untergeordnet ist dem primären Zweck des menschlichen Handelns, des jeweiligen Handelns. Also wenn ich einen Vertrag abschließen will, dann müssen die Daten so zugeteilt werden und so verwaltet werden, dass dieser Vertrag dann erfüllt werden kann. Meine Vertragsfreiheit deckt auch ab, dass ich bestimmte Daten brauche, auch von dem Gegenüber. Meine Wissenschaftsfreiheit deckt ab, dass ich also Kenntnis nehmen muss von bestimmten ganz anderen Dingen. Künstlerische Freiheit genauso, die Berufsgewerbefreiheit erfordert einen großen Bestand an Daten. Und dann haben wir die Privatsphäre als ein ebenfalls grundrechtlich geschütztes Rechtsgut. Und da gehört es natürlich dazu, dass eben abgeschirmt wird gegen Einflüsse von außen, gegen das Eindringen Neugieriger oder des Staates oder der Wirtschaft in meine private Sphäre. Und dann entsteht die Frage, wie muss ich diese private Sphäre bestimmen, wie muss ich sie abgrenzen gegen die öffentliche oder die öffentlicheren Elemente meines Lebens. Und das haben wir historisch eigentlich immer ganz anders definiert, nämlich von der Eindringensweise her, von der Methode her, mit der die Privatsphäre beeinträchtigt wird. Also das heimliche Eindringen, das Lauschen, das Mithören, das heimliche Fotografieren oder das Ausspionieren, die Observation, die Befragung der Kinder, das Spitzelwesen, das sind alles Methoden des Eindringens in die private Sphäre, die wegen dieser spezifischen Betroffenheit der Sphäre selbst, aber auch wegen der Methode so zu verurteilen sind und abzuwehren sind. Also wir haben zumindest diese beiden Ansätze, Privatsphäre aus dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts hergeleitet und Schutz von Entfaltungsfreiheit im weitesten Sinne in verschiedenen Dimensionen, in verschiedenen Rollen. Das ist auch mit der Rollentheorie gut vereinbar. Und da kommt dann jetzt hinzu eine weitere Ausdehnung des zu schützenden Bereichs durch die Annahme, dass der Einzelne auch ein Recht auf Selbstdarstellung habe. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist im Grunde, wenn man es konsequent nehmen wollte, ein Selbstdarstellungsrecht. Nur ist es abgekoppelt von dem, was bisher und in der alten Tradition des Persönlichkeitsschutzes als schützenswert angesehen worden ist. Und es verführt zu falschen Schlüssen. Ich kann nicht Anspruch darauf erheben, dass das Bild, das ich abgebe durch die Informationen über mein Handeln oder meine Äußerungen, dass das von mir weiter beherrscht wird. Ich kann nicht diese Bilder jetzt beherrschen, die in die Welt hinausgehen, auf völlig unkontrollierbare Weise. Ich nehme das in Kauf und manche wollen es auch gerne und ich mache das auch gerne mit hier. Aber ich kann nicht erwarten, dass jemand sich anschickt, mir also zu sagen, er verstehe mein Bild so und so und wolle das jetzt gerne veröffentlichen und er bitte um meine Einwilligung.
Also zu sagen, meine Daten gehören mir, ist Quatsch.
Ja, das kann man wirklich so sagen, zugespitzt, obwohl das zum Beispiel ja das Leitmotiv eines vor gar nicht langer Zeit im Bundestag eingebrachten Antrags ist, den die Abgeordnete Silke Stucker von Neuform formuliert hat, offenbar nach dem äußeren Anschein. Sie ist da als Erste aufgeführt. Und ja, Frau Künast hat neulich auch einen Aufsatz in der Zeitschrift für Rechtspolitik veröffentlicht, der ist überschrieben, meine Daten gehören mir und der Datenschutz ins Grundgesetz. Das ist kurzschlüssig. Das ist nicht vereinbar mit unserer realen Welt. Ich kann über die Abbilder keine Herrschaft ausüben. Und Daten sind Abbilder. Und die Abbilder, die müssen in den Dienst der Freiheit gestellt werden oder dabei bleiben im Dienste der Freiheit, da verhaftet werden sozusagen. Aber es gibt da die Grenze des Interesses anderer, das auch gut begründet sein kann, und des öffentlichen Interesses. Und wenn ich daran denke, dass unsere Medien ja über all unsere personenbezogenen Daten so gut wie frei verfügen können, weil der Persönlichkeits- und Ehrenschutz doch also eher eine nicht so geschätzte Angelegenheit ist und das öffentliche Interesse eben auch es rechtfertigt, dass jedenfalls bei den Personen, für die sich die Presse interessiert, dann kein Datenschutz ausgeübt wird.
Dürfte ich das Fazit so ziehen, dass Datenschutz den fairen Ausgleich von Informationsunterschieden zu seinem Thema macht? Dass sagen wir, strukturelle Ungleichgewichte, Machtungleichgewichte zwischen Unternehmen und Kunden, beziehungsweise unter dem Staat und dem Bürger, dass es dort fair und gerecht zugeht? Das thematisiert der Datenschutz.
Das ist natürlich richtig. Nur ist auch da, ohne dass Sie das jetzt so zum Ausdruck gebracht haben, eine Vorstellung mit dabei, dass Datenbesitz gleich Datenherrschaft sei. Das ist eine ganz vorherrschende Ansicht, das ist Mainstream der Diskussion. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man darüber neu nachdenken muss. Die Verfügung über Daten ist früher mal als Machtpotenzial angesehen worden und früher mit guten Gründen. Wir wussten es nicht anders. Wir haben gedacht, wenn ein Unternehmen weiß, welche Präferenzen ich habe, welche Liebhabereien, was ich mal gekauft habe, wohin ich mich wohl wenden werde, dann beherrsche es mich und könne mir also alles verkaufen oder aufs Auge drücken.
So ist es nicht.
Nein, so ist es natürlich nicht.
Sondern?
So ist es nicht, aber das ist die Grundlage ganz vieler Überlegungen, etwa zur Verwertung von Kundendaten. Das ist eine Furcht vor der Verdatung, die immer noch in ganz vielen Köpfen herumspukt, die eigentlich längst widerlegt ist, die manchmal sogar ein bisschen lächerlich ist. Wenn man sich anschaut, ob eine gezielte Werbung wirklich den Einzelnen nun zum Objekt fremder Verfügungsmacht werden lässt. Das ist irgendwie kurios schon. Aber die besagte Frau Stucker hat neulich in der Sachverständigenanhörung des Bundestages, im Bundestagsinnenausschuss, ernsthaft gesagt, wenn sie so viel gezielte Werbung zugeschickt bekomme, dann sei das eine Beleidigung für sie. Also Beleidigung, dass eine Firma glaubt, sie könnten sie dazu verführen, irgendwas Abwegiges zu kaufen, Babynahrung oder so. Meistens stimmt es sowieso nicht, sagt sie. Aber das ist ja gerade ein Grund dafür, sich klarzumachen, dass diese Daten eben im Grunde herzlich wenig wert sind. Vielleicht für die einzelne Firma, die Firma muss Werbung treiben, versucht es immer wieder, aber wenn sie da sich nun überlegt, dass dieser und jener Mensch gerne Bücher über historische Helden kauft und dann sowas Ähnliches auf den Markt bringt und das also entsprechend bewirbt, dann hat sie natürlich überhaupt keine Sicherheit, dass dieses Produkt zum Erfolg wird und dass es wirklich gekauft wird. Man kann es ja auch in den Papierkorb werfen oder sonst ignorieren. Und diese Vorstellung von der Verdatung, die verkennt, dass die Daten durch die maschinelle Verarbeitung längst verfremdet werden oder entfremdet, den Subjekten entfremdet werden. Es sind nur noch eigentlich Datenschatten, nicht mal mehr Abbilder, sondern Schatten. Man spricht ja von Profilen, Interessenprofilen, Persönlichkeitsprofilen. Es sind sehr blasse Profile, mit denen man jedenfalls nicht die Einzelnen unterdrücken kann. Auch die Sicherheitsbehörden, die dann auch in dem Zusammenhang immer genannt werden, können nicht die Menschen dadurch unterdrücken, dass sie über bestimmte Daten verfügen. Sie ermitteln natürlich Täter und klären Gefahren und Straftaten auf. Und dabei üben sie dann Macht aus durch die Ermittlungsmaßnahmen, die sie ergreifen können. Und im Vorfeld verschlechtert sich selbstverständlich die Situation der Betroffenen, wenn mehr Informationen über sie vorhanden sind. Aber es ist nicht so ein Verhältnis des unmittelbaren Durchgriffs, wenn die Daten verfügbar sind an dieser und jener Stelle bei der Behörde oder bei dem Unternehmen, dass dann diejenigen, die da mit Namen genannt sind oder bestimmbar sind, dass die damit schon ja, Objekte fremder Herrschaft werden. Dazu muss mehr geschehen.
Wir hatten ja 2008, wenn man das da jetzt mal vergleicht mit einem ziemlich, wie man so schön sagt, Datenschutzskandal, was ja den Missbrauch von solchen Kundendaten angeht, weil die in Massen auf CDs oder in anderen Dateien verkauft wurden und dann darüber eben nicht nur zielgerichtete Werbung verschickt wurde, sondern insbesondere Abbuchungen plötzlich passierten, ohne dass das den Menschen oftmals bewusst war, dass dieses passierte. Wie kann man dann, wenn Sie sagen, dass diese Daten grundsätzlich erstmal, wenn sie in der Welt sind, datenschutzrechtlich gar nicht mehr so richtig erfassbar sind, trotzdem solch einem Missbrauch dann wiederum einen Riegel vorschieben?
Also das habe ich ja nicht gesagt, dass sie nicht mehr erfassbar sind, sondern ich habe nur gesagt, man darf sie nicht überbewerten, man darf nicht denken, man sei ein ganz armes Würstchen, wenn irgendwer was über einen weiß. Das ist diese falsche Grundeinstellung, die ich bemängle. Selbstverständlich muss man versuchen, Nachteile aller Art von den Menschen abzuwehren und die unberechtigten Kontoabbuchungen sind natürlich zurückzuführen auf unbefugte Nutzung oder auch unbefugte Übermittlung im Vorhinein von irgendwelchen Unternehmen an die Callcenter oder an wen immer der diesen Missbrauch begangen hat. Und deswegen ist da mehr Kontrolle nötig, aber wir brauchen da nicht unbedingt zu dem Zweck neue Gesetze, dass wir jetzt die Einwilligungslösung bekommen, das habe ich auch gefordert, dass kann dazu führen, dass nun die Menschen wirklich sich darauf einstellen, dass so etwas geschieht wie gezielte Werbung, dass sie es bewusster wahrnehmen, dass sie es auch dann, dass sie dem auch bewusster zustimmen oder eben ablehnen und dann die Verhältnisse insgesamt klarer sind und die Verantwortung auch besser zurechenbar ist. Das ist schon in Ordnung so, sollte so kommen, wird ja wohl auch jetzt so beschlossen werden. Und die andere Seite ist eben, dass die Aufsicht verstärkt werden muss, dass die Aufsichtsbehörden mehr Befugnisse haben müssen, dass zum Beispiel der Verbraucherschützer auch ein Unterlassungsklagerecht haben müssen. Solche Dinge ganz praktisch können eine Verbesserung der Lage herbeiführen. Aber man sollte loskommen von dieser Vorstellung, dass man bestimmte Dinge einfach verbieten müsste oder für unzulässig erklären müsste, weil das rein rechtstechnisch nicht so zu machen ist, dass man da nicht überschießt, dass man übers Ziel hinausschießt und dann sich selber also Beine stellt und Schwierigkeiten macht bei notwendigen, vernünftigen, sozial adäquaten Vorgängen der Informationsverarbeitung.
Das heißt also weniger neue Gesetze oder strengere Gesetze, was die Datenverarbeitung selber angeht, sondern mehr Transparenz und mehr Kontrolle.
Ja, also es gibt Leute, die sagen, jede Form von Datenverarbeitung ist des Übels. Nicht in dieser zugespitzten Form, aber etwas sehr nah daran, hat sogar Spiros Dimitis immer gesagt, wer weniger Datenverarbeitung ist, ist besser. Weniger Daten in der Welt kann weniger geschehen. Das halte ich für illusionär. Wir leben in einer Gesellschaft, die eben gerade auf einen sehr intensiven Austausch von Daten angewiesen ist, in jeder Hinsicht, in allen Lebensbereichen, allen Rollen. Und da kann man nicht sagen, also geht sparsam mit den Daten um oder vermeidet es, einen Namen zu nennen oder so etwas. Das finde ich einfach sozial nicht in Ordnung. So wie eben jeder, der ein Amt ausübt, im Kundenzentrum des Bezirksamts oder im Finanzamt, auch mit seiner Person für seine Kontakte zum Bürger einstehen muss, so finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn ich als Käufer oder Kunde der Behörde oder des Unternehmens auch meinen Namen nenne und sage, ich bin der und der. Und ich finde, es ist also wirklich eine ganz merkwürdige Fehlentwicklung, wenn man in die Anonymität flüchten will als Mensch in dieser Gesellschaft. Eigentlich muss man doch seine Identität betonen, seine Subjektivität, seine Besonderheit betonen, um den Anspruch auf Respekt, auf Hochschätzung zur Geltung zu bringen. Hinter dem Freiheitsanspruch steht.
Die Verwaltung muss mich nicht hochschätzen. Die Hochschätzung vielleicht zwischen den Menschen so ja. Und Respekt. Ansonsten ist es eine funktionale Abwicklung gegen der Verwaltung, die natürlich die Bürgerrechte zu achten hat, ganz abstrakt. Das muss aber in den Verfahren schon sozusagen geregelt sein.
Ich glaube, das sehen Sie ein bisschen anders als wahrscheinlich die meisten Menschen. Die wollen auch von der Verwaltung als Menschen aufgegeben.
Das ist eine Simulation.
Was heißt Simulation? Nein. Wieso denn? Wenn ich einen Pass beantrage oder eine Aufenthaltsgenehmigung als Ausländer, dann will ich doch nicht nur als Mitglied der Gruppe Ausländer behandelt werden, sondern ich will als Individuum behandelt werden.
Korrekt will ich behandelt werden. Einklagbar korrekt oder
ja,
so.
Ja, aber es gibt auch eine darüber hinausgehende Verpflichtung der Behörden, die Menschen als Subjekte zu nehmen und zu behandeln. Also da bin ich ganz entschieden der Meinung, dass wir in eine geradezu unmenschliche Welt kämen, wenn wir immer nur als Mitglieder einer Gruppe behandelt würden, als Antragsteller bei der Behörde. Das war doch früher so. Das sind doch die obrigkeitlichen Verhältnisse eigentlich. Und das kann doch keiner wollen.
Hat sich da was geändert, wenn man das jetzt vergleicht, wieder doch nochmal wieder ein paar Jahrzehnte zurückzuspringen, auf Ihre Tätigkeit als Bundesbeauftragter, zu dem, was Sie vielleicht auch damals von Datenschutz, wie Sie es gesehen haben oder wie Sie es verstanden haben, zu dem, was Sie vielleicht jetzt, vieles von dem, was Sie ja gerade erzählen, habe ich hier gesehen, ist auch in einem Aufsatz von 2006, hat sich in diesen über 20 Jahren auch bei Ihnen was verändert, was die Einsicht hinsichtlich des Datenschutzes geht? Oder waren Sie eigentlich schon 78, 79 sehr gefestigt in dieser Meinung so?
Na, natürlich habe ich dazu gelernt und habe meine Meinung auch verändert in diesem und jenem Punkt. Das ist doch ganz selbstverständlich. Wäre schlimm, wenn man sich nicht nochmal der Kritik stellte oder auch eine Selbstkritik ganz ablehnt, das wäre ja furchtbar.
Sie waren ja auch Innenminister.
Ich war auch Innenminister, ich habe die andere Seite der Medaille kennengelernt, ich habe die Notwendigkeiten von Polizeiarbeit kennengelernt. Ich behaupte allerdings, ich habe auch während der Tätigkeit als Bundesbeauftragter schon mich sehr bemüht, die Notwendigkeiten der Praxis der Behörden zu bedenken.
Nochmal zurück zu Ihrer Tätigkeit als Bundesbeauftragter für den Datenschutz von 78 bis 83. Es gab ja dann auch nicht nur den Bundesbeauftragten, sondern ja auch schon dann in den Ländern die Landesbeauftragten. Wie war das Verhältnis zwischen dem Bundesbeauftragten und den Landesbeauftragten für Datenschutz?
Ja, die Medien haben immer gesagt, der Bundesbeauftragte als der oberste Datenschützer der Nation. Das war natürlich falsch. Es gibt da ja keinen Weisungsstrang. Der Bundesbeauftragte kann den Landesbeauftragten nichts vorschreiben. Es gab eine fruchtbare, konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben uns oft getroffen. Wir haben ja auch dann international kooperiert mit anderen Datenschutzbeauftragten.
Gab es denn besonders, also Bundesländer, die besonders auffielen, dass sie etwas anders eher dann waren, wenn bestimmte Sachen besprochen wurden? Oder war es mal der und mal der andere Meinung war?
Ach Gott, ich meine, es kommt immer auf die Persönlichkeit an. Ich war ein sehr agiler, besonders engagierter Datenschutzbeauftragter, der sieht manche Dinge schon ein bisschen anders als jemand, der als früherer Verwaltungsbeamter nun in ein solches Amt gekommen ist und dann seine eigene frühere Praxis vielleicht kritisch hinterfragen muss. Das ist doch selbstverständlich.
Und wie war Ihr Verhältnis zum Innenministerium?
Zum Bundesinnenministerium hatte ich eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Also ich bin ja ausgewählt worden, wie gesagt, von Herrn Mayhofer und Herrn Baum. Und die haben in der Anfangsphase selbstverständlich ihre Mitarbeiter angewiesen, die Arbeit des Bundesbeauftragten zu unterstützen. Also ich kriegte da zunächst natürlich die nötigen Hilfsmittel gestellt, Büro, Mitarbeiter und so weiter. Später gab es, was auch selbstverständlich ist, Kontroversen, etwa um die Beförderung einzelner Mitarbeiter. Der Personalrat des Bundesinnenministeriums war dann daran interessiert, dass etwa die Reihenfolge der zur Beförderung anstehenden Beamten nicht gestört würde, dass also beim Bundesbeauftragten nicht schneller befördert würde als im Haus selbst. Solche Dinge. Die Öffentlichkeit hat wahrscheinlich immer geglaubt, dass der Bundesinnenminister dem Bundesbeauftragten irgendwelche Anweisungen erteilt oder Erwartungen ausspricht. Das ist nie erfolgt. Der Minister und seine Mitarbeiter haben die Selbstständigkeit, die fachliche, sachliche Unabhängigkeit des Bundesbeauftragten respektiert. Es gab auch da Meinungsverschiedenheiten, etwa wenn im Bereich des Bundesinnenministeriums Kontrollen durchgeführt werden sollten, beim Verfassungsschutz, der dem Innenminister untersteht, bei der Polizei des Bundes. Das sind auch in der Natur der Sache angelegte Konflikte gewesen. Die sind leichter zu bewältigen, wenn der Bundesbeauftragte beim Landtag angesiedelt oder im Bundestag angesiedelt ist, im Parlament. Aber es gab eben nicht das, was immer unterstellt wurde, eine inhaltliche Einflussnahme auf die Stellungnahmen oder gar auf die Beanstandung des Bundesbeauftragten.
Wie war das Verhältnis zur Presse?
Das war sehr gut. Also ohne das mediale Echo wäre die Aufgabe des Bundesbeauftragten eigentlich gar nicht erfüllbar gewesen. Ich habe das auch immer wieder betont, habe darüber ja auch manches geschrieben. Die verständlichen Vorbehalte vieler Menschen, dass diese Aufgabe, die Datenverarbeitung des Bundes zu kontrollieren, eigentlich etwas Unmögliches sei und dass die Machtmittel des Bundesbeauftragten viel zu gering sei. Beanstandungsrecht, ja, damit kann man nicht viel anfangen. Das war alles verständlich, aber es wurde alles aufgewogen durch die Öffentlichkeitswirkung. Und deshalb haben natürlich die Behörden auch zunächst mal versucht, da ein bisschen zu dämpfen und nicht ausdrücklich und nicht durch Weisung oder ausdrückliche Erwartungshaltung zu sagen, schreibt das nicht ganz so. Aber sie haben ihren Unwillen dann doch manchmal zum Ausdruck gebracht, wenn sie kritisiert wurden. Wie Herold seinerzeit eben gesagt hat, das ist das Ende der polizeilichen Arbeit, wenn so etwas über uns gesagt wird.
Dann zum Ende Ihrer Dienstzeit als Bundesbeauftragter kam das Volkszählungsurteil. Mhm. Hat Sie das dann, wir hatten ja vorhin schon kurz darüber geredet, trotzdem in dieser Form überrascht? Oder Sie sagten ja, es bestätigte eigentlich eher Ihre Meinung?
Ja, das war natürlich ein bisschen ironisch gesagt, denn die öffentliche Wahrnehmung des Urteils war ja, dass die Volkszählung etwas ganz schrecklich Rechtsstaatswidriges gewesen sei. Das war es nicht und das hatte ich eben auch anders immer dargestellt. Und ich habe sehr wohl in den letzten Monaten meiner Amtszeit gespürt, dass die Boykottbewegung alles niederwalzte, was an vorsichtigeren und an nüchterneren Urteilen in der Welt war. Also auch meine Position, dass die einfach überrannt wurde von dieser Massenbewegung, die sich ja gegen staatliche Befugnisse als solche richtete oder staatliche Macht richtete und nicht eigentlich im Kern nicht gegen die Volkszählung, die ein harmloses Unterfangen war und ist. Ich habe das aber kommen sehen. Ich habe ja bemerkt, wie das Bundesverfassungsgericht und viele prominente Verfassungsrechtler und andere engagierte Juristen auf diese Bewegung eingegangen sind und das für bare Münze genommen haben, was da behauptet worden ist. Und ich habe es dann erfahren müssen, dass auch meine guten politischen Freunde teilweise sagten, ich hätte ja die gute Sache verraten, indem ich damals eine verhaltendere Position vertreten hätte. Und das ging bis hin zu der Diffamierung, dass ich um eine zweite Amtszeit von dem Innenminister Zimmermann, der es damals war, zu erlangen, mich verbogen hätte oder sozusagen mit Wohlverhalten mir eine Amtszeitverlängerung hätte erwerben wollen. Das war schon eine arge Bosheit und war völlig an der Sache vorbei. Und ich kann nur sagen, diese Volkszählungsdiskussion ist eben ein Zeichen dafür, dass manche Probleme unserer politischen Gesellschaft und unserer Verwaltung nur sehr, sehr schwer sachlich korrekt diskutiert werden können.
Kann man sagen, dass durch das Volkszählungsurteil regelrecht etwas schiefgelaufen ist, dass dadurch möglicherweise tatsächlich eine falsche Weiche gestellt wurde 1983? Es wird allgemein gefeiert von den Datenschützern.
Ja, es gab neulich eine große 25-Jahr-Feier in Karlsruhe mit vielen prominenten Rednern. Das ist, so würde ich es auch nicht sagen. Es ist nicht eine falsche, nicht inhaltlich eine falsche Weichenstellung erfolgt, sondern es hat das Verfassungsgericht hat durch dieses Urteil den Datenschutzbeauftragten ein Mittel in die Hand gegeben, ihre Position auszubauen. Also die Berufung auf das Urteil war natürlich für die Datenschutzbeauftragten ein Weihnachtsgeschenk. Er kam ja auch kurz vor Weihnachten. Und die Gesetzgeber, die Politik in Bund und Ländern ist damit aufgefordert worden, nun sich genauer zu kümmern um gerade auch die sicherheitsbehördlichen Befugnisse. Nur die Ironie der Geschichte ist, das wird kaum wahrgenommen, dass durch diesen rechtstechnischen Ansatz des Bundesverfassungsgerichts die Flut von Gesetzgebung zu Einzelfragen des Datenschutzes ausgelöst worden ist. Und damit auch die Sicherheitsgesetzgebung bis in unsere Tage hinein. Wenn das nicht so deutlich vom Verfassungsgericht verlangt worden wäre, dass Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung der normenklaren und verhältnismäßigen gesetzlichen Grundlage bedürfen, dann wäre wohl manches etwas anders geregelt worden, mit weniger gesetzgeberischem Elan. Und das ging inhaltlich eben immer dahin, dass die Wünsche der Sicherheitsbehörden berücksichtigt wurden, dass die das bekommen haben, was sie wollten Und es ging eben dann doch nicht wirklich immer in die Richtung der Beschränkung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Das kann man noch an dem letzten, an der letzten Welle von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts belegen. Wir begrüßen, ich finde mit Recht, dass die Online-Durchsuchung an strenge Voraussetzungen geknüpft worden ist vom Bundesverfassungsgericht. Aber sie ist nicht verboten worden. Es gibt nicht eine Grenze, bis zu der der Staat sich überhaupt in die private Sphäre hineinwagen darf. Und der private Computer ist eben Teil der Privatsphäre im weiteren Sinne. Die große neue Konstruktion, das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, diese neue Konstruktion wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, aber es ist auch fast ein Stück Ablenkung von der öffentlichen Aufmerksamkeit dadurch erreicht worden, dass man auf das neue Grundrecht geschaut hat und nicht darauf, dass das Verfassungsgericht ja ausnahmsweise eben die Infiltration privat genutzter Computer zugelassen hat. Der Streit müsste eigentlich darum gehen, wie sind diese Ausnahmen wirklich zu verstehen. Er geht aber allenfalls jetzt darum, ob man Ausnahmerechte nur für Strafverteidiger hat oder auch für andere Rechtsanwälte und für Journalisten.
Sie waren dann ab 83 nochmal 5 Jahre wieder als Professor an der Uni und haben dann nochmal wenn man es aus heutiger Sicht sieht, schon einen anderen Weg eingeschlagen, waren nämlich Innenminister in Schleswig-Holstein. Was, auch wenn Sie sagen, ja, während Ihrer Amtszeit ein sehr gutes Verhältnis zwischen Innenministerium und, oder zumindest ein ordentliches Verhältnis war zwischen Innenministerium und Bundesdatenschutzbeauftragten, trotzdem ja zwischen diesen beiden Positionen auch heute ja durchaus stärkere Schwankungen, Streitpunkte da sind. Hat sich dann sozusagen in dieser Tätigkeit als Innenminister auch für Sie dann ergeben, dass sich einfach bestimmte Dinge man doch anders sehen muss, als man vielleicht damals als Bundesbeauftragter für Datenschutz noch gesehen hat?
Die Streitpunkte und die unterschiedliche Sichtweise, das ist unbestreitbar. Die Intention, mit der ich an die Sache herangegangen bin, war aber natürlich nicht das zu vergessen, was ich in der früheren Funktion getan hatte, sondern das möglichst zur Geltung zu bringen. Das ist zugegebenermaßen nicht einfach, aber es ist viel einfacher gewesen, als sich die Öffentlichkeit das vorgestellt hat. Der Oppositionsführer im Schleswig-Holsteinischen Landtag hat mich mal kritisieren wollen mit dem Wort, dieser Datenschutzprofessor sei als Polizeiminister nicht tauglich oder so etwas.
Wer war das?
Das war Hennig.
Nein.
Ja. Mhm. Dieser Satz macht mich eigentlich ganz zufrieden, denn ich habe natürlich nicht den Datenschutz verraten in der Funktion als Innenminister. Und ich habe andererseits die Gelegenheit gehabt, auf die Polizei zuzugehen und der Polizei eben auch aufzuerlegen, und zwar durchaus auch im Konsens oder in einer inhaltlichen Auseinandersetzung, die von Vertrauen getragen war, dass sie sich bestimmte Einschränkungen gefallen lassen muss. Wir haben ein Polizeirechtsänderungsgesetz gemacht, das, wie ich finde, sehr ausgewogen war. Das ist inzwischen verschärft worden in Richtung stärkere sicherheitspolizeiliche Befugnisse. Aber es war damals ein sehr vernünftiges Gesetz, wie ich also sagen muss. Natürlich ist das Eigenlob, aber die Kritik, die kam aus einer Ecke, wo man sie eigentlich nicht vermutet gehabt hätte. Die kam aus meiner Partei selber, aus Teilen dieser Partei, von Leuten, die sich besonders profiliert haben in Richtung Kritik an Polizei und anderen Behörden. Und oder etwa von der Humanistischen Union. Diese Kritiker haben damals ernsthaft behauptet, durch das neue Polizeirecht werde Schleswig-Holstein zu einem Polizeistaat. Das war falsch, abenteuerlich falsch und hat sich natürlich auch in der Folgezeit als völliger Unsinn herausgestellt. Aber so sind die Diskussionen verlaufen. Und das zeigt Ihnen, dass ich eben da bestimmte Prinzipien vertreten musste und zwischen dem vermeintlichen Datenschutzprofessor und dem Polizeistaatler da einen Weg versuchen musste. Und ich denke, wir haben ihn gefunden. Das ist ja auch nicht mein eigener, alleiniger Erfolg gewesen, sondern da waren ja auch wieder viele beteiligt.
Die wichtige Frage, wie hält es ein Innenminister in Bezug auf Geheimdienste? Das heißt, der Zweck ist legitim von Geheimdiensten oder der kann legitim sein, aber die Nichtkontrollierbarkeit ist ja das Problem bei Nachrichtendiensten. Ist das nicht die entscheidende Frage, wie man mit diesem strukturellen Konflikt umgehen muss?
Das ist eine ganz wesentliche Frage. Sie hat sich in meiner Amtszeit in Schleswig-Holstein so gar nicht gestellt, weil ich sofort ein gutes Verhältnis auch zu den Verfassungsschützern hatte. Die haben zwar mich mit äußerstem Misstrauen angeschaut, das ist klar. Ich hatte im Wahlkampf auch gesagt, der Verfassungsschutz ist ein notwendiges Übel. Und sie haben nur übel gehört und haben gesagt, das sei also ganz, fast staatsfeindliche Äußerung. Und mein damaliger Kontrahent, der seinerzeit hier Innenminister, hat das auch also heftig propagiert als Gefahr für den Staat, wenn so etwas gesagt würde. Aber so wie ich im Amt war, war klar, dass die Verfassungsschützer der Kontrolle, zunächst einmal der internen Kontrolle des Ministers unterstanden. Die haben wir berichtet, die haben die Akten selbstverständlich geöffnet und ich habe auch dafür gesorgt, dass auch die Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten korrekt verlief. Ich habe ja seinerzeit sehr dafür gewirkt, dass Herr Bäumler nach Kiel kam. Herr Becker hatte mich gefragt, ob ich denn ihn empfehlen könnte. Und Herr Bäumler, der als besonders hartnäckiger und kluger Prüfer gerade bei den Sicherheitsbehörden mir aus der Bonner Zeit bekannt war und geradezu ans Herz gewachsen war, der hat dann ja diese Arbeit in Kiel fortgesetzt.
Gibt es denn Sachen, wo Sie dann während dieser Tätigkeit als Innenminister merkten, dass Sie, also wenn Sie jetzt noch der Datenschutz, der Bundesdatenschutzbeauftragte oder in diesem Fall der Landesdatenschutzbeauftragte wäre, dann würden Sie das jetzt kritisieren wahrscheinlich. Gab es das so, dass man da sagt, also das waren das Sachen, da hat man gemerkt, da muss ich jetzt doch anders denken.
Ich habe das nach Möglichkeit vermieden, dass wir in solche Diskussion kamen. Ja, also sicher, wenn ich noch mehr nachdenke, fallen mir wahrscheinlich noch irgendwelche Dinge ein, die ich vielleicht aus der Sicht des Datenschutzes anders geäußert hätte. Es ist ja immer auch eine Rolle, der Datenschutzbeauftragte ist Fürsprecher, der muss Interessen vertreten, der darf einseitig sein, der muss nicht immer gleich die Einwände gegen seine Beanstandung mit vortragen. Der Minister oder die Landesregierung muss das eigentlich anders machen. Es sei denn, ein Prozess, wo dann also über einen abgeschlossenen Sachverhalt oder ein Gesetz verhandelt wird. Also da gibt es Rollenverständnisse. Aber ich wüsste eigentlich wirklich nicht, wo ich nun einem eigentlich unangemessenen Druck oder Wunsch der Sicherheitsbehörden gefolgt wäre oder so. Das kann ich sagen.
Wenn Sie das jetzt aus heutiger Sicht auch sehen, wie sich dann der Datenschutz auch weiterentwickelt hat, erstmal von Ihrer Zeit als Bundesdatenschutzbeauftragter, wir haben ja vorhin so ein bisschen auch schon, wo Sie ja auch sagten, da haben sich auch so ein bisschen vielleicht auch die Werte oder ein paar Ideen, die man oder als Recht durch die technischen Weiterentwicklungen in vielen Bereichen sich auch vielleicht sicherlich ein neuer Datenschutz herausgearbeitet, zumindest notwendig ist, die Frage ist, ob er schon da ist. Sehen Sie auch in dieser Rolle des Bundesbeauftragten oder des Landesbeauftragten überhaupt dieser Kontrolle, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, mehr Kontrolle wäre zum Beispiel heutzutage notwendig, dass auch diese Rolle eigentlich anders heute definiert werden müsste? Oder ist diese Institution so eigentlich erstmal noch richtig so installiert?
Ich glaube, sie ist im Kern richtig konstruiert. Ich habe zwar dem Anfangsüberschwang meiner Bonner Zeit mal gedacht, eigentlich müsste der Datenschutz so selbstverständlich werden, wie eben die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sonst. Jede Stelle muss prüfen, ob sie gesetzmäßig handelt und braucht dazu keinen externen Aufpasser. Aber das ist bei der Datenverarbeitung nicht empfehlenswert, einfach weil die Eigenkontrolle in Sachen der technischen Datenverarbeitung nicht hinreichend funktionieren kann. Da muss es immer externe Beobachter geben und es ist eine Fülle von Möglichkeiten, Missbrauch zu betreiben. Man muss vor allen Dingen auch sehen, dass die Datensicherung des Prinzips bedarf, das von außen kontrolliert wird, also Vier-Augen-Prinzip mindestens und Mehr-Augen-Prinzip, also dass dort zu viel Betriebsblindheit herrscht oder eben Bequemlichkeit, dass man es nicht so genau nimmt. Und so eine Stelle, die dann Beschwerden entgegennimmt oder systematisch sich überlegt, welche Risiken noch bestehen, die ist notwendig und ist nützlich. Und zu den Risiken gehören eben nicht nur die, über die wir schon gesprochen haben, der Unterdrückung der Menschen, der Verführung, der Objektivierung, der Entfremdung, sondern auch Risiken schlichter Art wie die Verfälschung oder Verlust von Daten. Der Kontextverlust, das ist also eine Erscheinungsform von Datenentfremdung, der bedarf eben auch der Kontrolle, ob man das Sicherung nennt, nein, das ist keine Datensicherung, das ist etwas anderes, aber das ist so ein Verbindungsstück, das die Integrität der Daten und vor allem die Aussagekraft, den inhaltlichen Wert der Daten garantiert. Und darum muss es auch ganz entscheidend gehen.
Sehen Sie es denn eher kritisch oder ist das eigentlich eine konsequente Fortführung gewesen, jetzt gerade so mit den neuen Terrorismusbekämpfungsideen, wir hatten gerade eben schon die Online-Durchsuchung als ein Instrument, die Vorratsdatenspeicherung ist auch etwas, was sehr in der Kritik ist. Sehen Sie das eher auch problematisch, wie es ja viele Datenschützer sehen, oder ist das mehr so aus der Sicht eines Innenministers, dass man sagt, das ist notwendig?
Na, ich bin ja nun auch schon etliche Jahre nicht mehr Innenminister, insofern bin ich also nicht mehr in dieser rein Perspektive befangen, sondern wenn ich es denn je war, ich hoffe nicht, sondern ich denke schon, dass man da ein unabhängiges Urteil sich nach wie vor bilden sollte. Die Online-Durchsuchung halte ich für eine hochproblematische Angelegenheit, dass der Staat also wie ein Dieb über eine Hintertreppe sich in ein Computer einschleicht und dort vielleicht sogar irgendwelche Bomben legt und viele Daten da abzapft. Das ist eigentlich ein Verfahren, das nach meiner Überzeugung die Privatsphäre und letztlich auch die Menschenwürde, wenn es denn um die Daten von Individuen geht, beeinträchtigt und nicht gerechtfertigt werden kann. Ich weiß aber, dass das eine sehr, sehr schwierige Frage ist und viele meiner Freunde sagen, wir müssen als letztes diese Möglichkeit behalten. Die Vorratsdatenspeicherung, die sehe ich kritisch aus einem anderen Grunde. Die wird im Zweifel nicht das bringen, was man sich davon verspricht. Je größer die Datenmengen, die vorhanden sind, desto schwieriger die Auswertung. Die negative Folge ist, dass die Menschen glauben, sie seien wieder mal sämtlich im Visier der Sicherheitsbehörden. Und sie glauben ja zum Teil, dass sich der Staat für jeden noch so harmlosen Mitbürger interessiert, was nicht der Fall ist, was ausgesprochener Unfug ist. Aber die Vorratsspeicherung, Datenspeicherung als solche ist eben nicht so riskant für irgendwelche Grundrechte des Einzelnen wie etwa die Online-Durchsuchung. Ich halte von solchen Maßnahmen der Massendatensammlung und Speicherung nicht sehr viel, das habe ich gesagt. Aber das heißt auch, dass man nicht sehr viel an negativem Potenzial von ihnen erwarten kann. Die Rasterfahndung ist ein anderes Beispiel. Die ist verteufelt worden, der Begriff ist total negativ besetzt inzwischen. Aber auch da wird vieles hineingeheimnisst, was überhaupt nicht realistisch ist. Die Rasterfahndung ist der erste Schritt zur Gewinnung eines Verdachts. Und trotzdem sagen alle möglichen Leute, die Experten sind oder sich für solche halten, damit werde ein Generalverdacht gegen jedermann ausgesprochen. Das ist einfach nicht der Fall.
Wir sollten noch ein Verfahren in der Privatwirtschaft, das Scoring der Banken.
Ja, das ist ein sehr ernster Fall von Fehlentwicklung. Und ich bin froh, dass da jetzt auch eine etwas verbesserte Regelung ins Bundesdatenschutzgesetz hineinkommt. Denn das ist ein Fall, der eigentlich durch das Verbot der Herstellung von Entscheidungen allein auf Grundlage automatisierter Datenverarbeitung schon erfasst ist, § 6a Bundesdatenschutzgesetz. Das französische Datenschutzgesetz hat das schon längst als Inhalt, dass eben der Automat nicht Entscheidungen anstelle des Menschen treffen darf. Die reine Schlussfolgerung oder die reine Umsetzung oder Übernahme eines letztendlich Algorithmus, einer eines Rechenvorgangs in einem Computer in eine Entscheidung, Kredit ja, Kredit nein, Mietvertrag ja, nein, Anstellung ja, nein, ist menschenunwürdig. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt. Es hängt wieder zusammen mit dem Thema Entfremdung oder Verfremdung von Daten, Ablösung von den ursprünglichen Gegebenheiten. Es wird verallgemeinert, es wird schematisiert. Der Kontext geht verloren. Ich kann nicht ernsthaft behaupten, dass jemand, der in einem weniger gut angesehenen Viertel wohnt, weniger kreditwürdig sei als ein anderer in einem Villenviertel. Der im Villenviertel kann hoch verschuldet sein und kann irgendwelche üblen Geschäfte gemacht haben. Also diese zentrale Aussage haltet die Menschen für das, was sie als Individuen sind. Nehmt sie so und nicht als Teil einer Gruppe oder als Ergebnis eines Rechenprozesses. Das ist mir wichtig.
Sie sprechen von Entfremdung. Der ganze Prozess der Industrialisierung ist ein Entfremdungsprozess und man könnte sagen, dass automatisierte Einzelentscheide sozusagen das Ende der Industrialisierung und Informationsverarbeitung bedeuten. Das heißt, wir müssen damit rechnen. Und tatsächlich eine kritische Entscheidung kommt, grün oder rot, kommt dabei raus. Und der Sachbearbeiter, der jetzt das mitteilen muss, was das Ergebnis jetzt ist, der automatisierten Berechnung der Kreditwürdigkeit, der Bonität oder was auch immer, das ist einfach nur Zuckerguss noch.
Ja, ich akzeptiere das aber nicht. Ich wehre mich dagegen. Mag sein, dass ich altmodisch bin, dass ich also konservativ bin in solchen Vorstellungen. Das nehme ich in Kauf, weil ich finde, es ist unmenschlich, solche Abläufe in Computern zur Entscheidungsgrundlage zu machen.
Was können wir aber tun? Man kann es nicht wehren.
Einfach. Bei der Kreditvergabe muss sichergestellt sein, dass ein Sachbearbeiter sich das Ergebnis des Scoring anschaut, dass er mit dem Kreditbewerber darüber spricht, ihn informiert, warum er für weniger kreditwürdig gehalten wird. Und dann eine verantwortliche Entscheidung selber trifft.
Zur Not gegen die Maschine.
Ja, allerdings.
Wenn man das jetzt in Verbindung auch mit dem bringt, was Sie vorhin sagten, dass Sie schon eigentlich 78 damals das Gefühl merkten bei der Bevölkerung, ja, man könnte eigentlich eh nichts tun. Dieses Gefühl kriegen wir ja auch heute noch beim Datenschutz durchaus auch wieder gesagt, wenn man irgendwo steht oder sagt, dann den Leuten gerne was über Datenschutz erzählen will, wo die auch vorbeilaufen und sagen, ihr könnt doch eh nichts mehr tun. Es sind jetzt 30 Jahre dazwischen. Muss man dann sagen, der Datenschutz hat irgendwie versagt?
Ich würde mir wünschen, dass die Medien die Dinge etwas gelassener darstellen, dass die Erwartungen einerseits nicht so hochgeschraubt werden, dass nicht die Meinung vertreten wird, wenn nur genug Datenschutz da wäre, dann würde alles in der Welt fair und gerecht zugehen und alle wären in ihren Rechten bestens geschützt. Das ist illusionär, das ist utopisch, weltfremd, wenn man so will. Und dass andererseits das, was tatsächlich geschieht, auch ein bisschen genauer dargestellt würde, dann würde man zum Beispiel zu dem Ergebnis kommen, es gibt sehr wohl Datenschutz. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Wirtschaft in vielfältiger Weise, aus eigenem Interesse natürlich, bemüht ist, dem Datenschutz gerecht zu werden. Für die Behörden gilt das in ganz großem Maße auch. Es gibt doch kaum irgendwelche ganz großen Skandale im behördlichen Bereich. Die Diskussion geht immer nur über Gesetzgebungspläne, aber nicht darüber, dass das BKA oder das Landeskriminalamt oder Sozialversicherungsanstalt X nun in großem Maße sensible Daten falsch verwertet oder weitergegeben habe. Das kommt doch ganz selten vor. Wenn man die Berichte der Datenschutzbeauftragten sich anschaut, dann sucht man immer, wo steht denn nun mal der große Skandal? Die Skandale sind die Überlegungen zu weitgehender informationeller Machtstärkung der Behörden. Das kommt vor. Aber die Praxis, die Alltagspraxis ist, dass Schritt für Schritt vieles verbessert wird. Sicher auch mal wieder ein Rückschlag. Und dafür sind die Kontrollinstanzen da, dass sie dann aufpassen und Alarm schlagen.
Würden Sie denn sagen, dass heute sozusagen der Datenschutz besser dran ist als damals vor 30 Jahren?
Ja, das ist natürlich ein ausgearbeitetes System, eine Vielzahl von Stellen, von Menschen, die sich intensiv darum kümmern, viele neue Ideen, Datenschutz durch Technik, Gütesiegel, all diese Dinge, die gerade aus Kiel zum großen Teil kommen, die haben das Arsenal unserer Möglichkeiten bereichert. Und ich muss doch auch zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen meinetwegen diese Kundenbindungssysteme der großen Unternehmen akzeptieren, dass da zig Millionen Menschen das Vertrauen haben, dass sie, weil sie Rabatte kriegen oder Sonderangebote angeboten bekommen, dann ihre Adressen preisgeben oder auch ihre Verkaufsgewohnheiten registrieren lassen. Ich muss da auch akzeptieren, dass die Menschen das eine oder andere harmlos finden und nicht immer nur von der großen Bedrohung durch die Überwachungsgesellschaft sprechen.
In die ähnliche Richtung geht ja auch, Sie sagten vorhin, es gibt ein Recht aus Ihrer Sicht auf Selbstdarstellung. Ja. Das ist ja nicht nur dieses, dass man freigibt, dass man ein Kaufverhalten registriert wird, sondern es geht ja bis hin zu sozialen Netzwerken, Blogs im Internet, sehr viele inzwischen sehr viel von sich preisgeben. Klar, das ist natürlich die Freiheit des Einzelnen, Privatautonomie, das darf ich machen, deckt sich dann ja auch mit einer Recht auf Selbstdarstellung. Ist trotzdem der Staat zumindest in Bereichen da gefragt, wo es darum geht, Transparenz noch mehr dafür herzustellen, vielleicht sogar in der Schule auch schon darauf hinzuwirken, okay, du darfst das natürlich, ist dein Recht, aber bedenke bitte, folgende Risiken könnten natürlich dann auf dich warten, könnten dahinter stehen, auch bei solchen Kundenbindungssystemen. Selbst da, dass man vielleicht eher verlangt, es muss noch mehr aufgeklärt werden, was sind die Risiken, wenn man da mitmacht und wenn man das sich völlig bewusst ist, dass man erst dann mitmacht. Ist da noch ein Defizit oder sehen Sie eigentlich, dass das schon ganz gut läuft?
Also, dass der Staat im Bereich der Schule nun die jungen Menschen auf die Informationsgesellschaft sinnvoll vorbereitet, finde ich völlig in Ordnung. Das ist dringend nötig, das muss sicher auch noch verstärkt stattfinden. Dass er nun die Informationspflichten der Unternehmen bestätigt, das ist auch richtig, das ist aber geschehen, das steht im § 4 im Bundesdatenschutzgesetz genau drin und hinreichend klar. Und es gibt eben auch genug Unternehmen, die dieser Pflicht genügen. Was der Staat nicht tun sollte, ist zu sagen, aber nutzt das bitte nicht, denn das ist für euch von Nachteil. Es sei denn, es sind kriminelle Verhaltensweisen, die da gefördert werden. Davon kann keine Rede sein.
Wie sehen Sie den Datenschutz in den nächsten Jahren?
Auf längere Sicht hoffe ich, dass eine rechtstechnische Verbesserung des Datenschutzrechts zustande kommt, in dem Sinne Zusammenziehen der auseinandergelaufenen Normierungen. Warne aber davor zu glauben, dass man in einem allgemeinen Datenschutzgesetz so viel und so genau regeln könnte, dass die bereichsspezifischen Gesetze weitgehend überflüssig würden. Man wird immer, weil Datenschutz entsprechend der zu leistenden Aufgabe gestaltet werden muss, speziellere Normen haben müssen, was den Umfang der verfügbaren Daten angeht, was die Löschungsfristen, Berichtigungspflichten, Informationspflichten und so weiter angeht. Da ist ganz viel praktische Arbeit zu leisten in den jeweiligen Sachbereichen. Ein großer Bereich, der jetzt ja auch durch Skandale nun in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten ist, ist der Arbeitnehmerdatenschutz. Da fehlt es bisher an Regelungen und da ist auch dringend wünschenswert, dass man das Richterrecht, das teilweise auch Datenschutzregeln für Arbeitnehmer enthält, nun in Gesetzesform bringt, damit dort mehr sichere Vertrauensbasis vorhanden ist.